Ja, wie du vermutlich schon an den Liedern und an der Lesung erkennen konntest, geht es heute darum, was tun, wenn das Leben zu schwer wird. Vielleicht warst du schon mal oder bist im Moment in einer solchen Situation, wo du sagst, ich bin überfordert. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Die Lebensumstände haben sich plötzlich geändert. Und ich weiß einfach nicht mehr weiter. Und was ich so hilfreich finde, gerade auch an dem Psalm, und das ist der Folgepsalm von dem, den wir eben schon in der Lesung hatten, ist, dass sie einfach so wunderbar ehrlich sind. Sie beschreiben nicht eine Möchtegern-Welt, nicht als, so als ne, alles wunderbar und man hat den Eindruck so, ich komme in Gottesdienst und blende alles aus, was mich sonst belastet und freue mich einfach. Und das ist nicht, wie Gott uns die Welt beschreibt. Das ist nicht, wie Jesus die Welt gelebt hat. Er ist in diese Welt gekommen und ist nicht einfach von einem Gottesdienstfeier zur nächsten geritten, sondern hat ein Leid nach dem anderen begegnet. Und Gott hat eben gerade auch diese Lieder in dem Psalm aufschreiben lassen, um uns einen Umgang mit diesen Umständen zu zeigen. Und wir wollen Psalm 143 lesen, zuerst die erste Hälfte, die ersten 6 Verse. Psalm 143, ein Psalm von David. Herr, höre mein Gebet, merke auf mein Flehen. Erhöre mich in deiner Treue, in deiner Gerechtigkeit. Geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Denn der Feind verfolgt meine Seele, tritt zu Boden mein Leben, lässt mich wohnen in Finsternis gleich den Toten der Urzeit. Mein Geist ermattet in mir, mein Herz ist erstarrt in meinem Innern. Ich gedenke der Tage der Vorzeit, überlege all dein Tun, ich sinne nach über das Werk deiner Hände. Zu dir breite ich meine Hände aus, gleich einem lechzenden Land schmachtet meine Seele nach dir. Das Erste, was David hier tut, ist, er redet den Herrn direkt an. So beginnt dieser Psalm, er sagte, Herr, höre mein Gebet, merke auf mein Flehen, erhöre mich. 3-mal wiederholt er dieses. Und das zeigt einfach die Intensität, die er hier an den Tag legt. Nicht so sehr, weil er sich selber aufputscht, sondern weil die Umstände das aus ihm hervorgebracht haben. Und er gebraucht hier auch nicht eine lange Einleitung. Und Gott pocht nicht darauf zu sagen, naja, bevor du mit mir redest, bitte mach das formell alles richtig. Und ich hätte gerne diese Anrede. Ja, sondern er ruft ihn an beim Namen, Herr, Jahwe, ich brauche dich, ich muss mit dir reden. Ja, aber was ist mit dem, Jesus hat doch gelehrt, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Muss man nicht so beten? Man darf so beten. Aber Gott sagt nicht, naja, wenn du nicht diese richtigen Worte hast, dann gilt das nicht. Sondern wir dürfen so, wie wir sind, zu ihm kommen. Und er schreibt uns das mehrfach in den Psalmen auf, um zu sagen, wenn das deine Umstände sind, rufe den Herrn an und, es kommt hier als Erstes, bekenne deine Not. Er lädt uns ein, vor den Thron der Gnade zu kommen. Und so wird es ausgedrückt, wir singen das auch im Lied, aber in Hebräer 4, Vers 16, daher kommt das, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Das ist Gottes Einladung an uns, an dich. Ja, lasst uns mit Freimütigkeit, lasst uns offen zu ihm kommen. Nicht so, oh, ich weiß nicht, ob ich das darf, ich weiß nicht, ob ich mich richtig ausdrücken kann. Er sagt, komm direkt und sag, was auf dem Herzen liegt, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Vielleicht sitzt du hier und sagst, habe ich probiert, funktioniert nicht. Es war nicht rechtzeitig. Weil wir haben unser Zeitverständnis und rechtzeitig ist, so dass ich mich fühle, dass ich gar nicht erst in Probleme komme. Ja? Aber Gott in seiner Zeit, er sagt, ich werde dann, wenn ich weiß, dass du es brauchst, ich werde die Barmherzigkeit, ich werde die Gnade geben. Und David hat sich hier in Anspruch genommen und bittet hier, wir haben das erwähnt, dreimal und sagt dann, erhöre mich in deiner Treue, in deiner Gerechtigkeit. Das macht er sich am Anfang gleich bewusst. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass er sagen will, meine Zuversicht für dieses Gebet liegt nicht darin, dass ich das so gut formulieren kann. Nicht, weil ich David bin und das jetzt sage, bekomme ich das, sondern erhöre mich in deiner Treue und in deiner Gerechtigkeit. Das heißt, meine Zuversicht im Gebet beruht nicht auf wer ich bin und auch nicht auf wie ich das ausdrücke, sondern auf dem, mit dem ich rede. David bittet hier und sagt, Herr, ich flehe, ich bete, bitte höre du es aufgrund deiner Treue und deiner Gerechtigkeit. Ich glaube, er macht das nicht, weil er sagt, das ist formell notwendig, dass man dieses sagt, sonst funktioniert das nicht. Sondern ich glaube, dass er das sagt, um zu sagen, ich muss mich dran erinnern. Ich muss mich dran erinnern, dass ich mit Gott rede und dass er treu ist, dass er gerecht ist und dass meine Zuversicht, dass er eingreift, dass das, was ich ihm gleich sagen möchte, dass das, was mir auf dem Herzen liegt, dass er da eingreift, das beruht auf dem Charakter Gottes. Denn er weiß auch, dass er von sich aus keinen Anspruch hat. Vers 2. Geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein lebendiger gerecht. Gott, wenn du mir gibst, was ich verdient habe, dann sind wir alle verloren. Weil vor ihm ist kein lebendiger gerecht. Und das sagt David, ein Mann nach Gottes Herzen. Er sagt, ich weiß, ich bin es nicht und ich weiß, kein anderer Mensch ist es. Und deswegen ist unsere Aussage auch nicht, wir müssen gut genug sein. Und ich glaube, die meisten von euch hier würden sagen, ja klar, weiß ich. Aber ich glaube, trotzdem ist es häufig in uns drin, zu sagen, oh, ich darf nicht wirklich beten, weil ich habe diese Woche meine Andacht vergessen. Oder ich habe mit dem Nachbarn geschimpft, da kann ich ja nicht Gott um Gnade bitten. Aber Gott beruht es nicht auf, ich war gut genug, damit ich beten darf. Sondern ich erkenne, dass ich Gottes Hilfe brauche und deswegen komme ich zu ihm und komme nicht auf der Grundlage von, ich war gut genug, Gott, jetzt darfst du mich erhören. Sondern, Herr, ich brauche dich und ich weiß, du bist es, der helfen kann. Und deswegen komme ich zu dir und ich bitte dich, ich flehe, dass du eingreifst und mir in meiner Situation hilfst. Der Anlass für sein Gebet ist hier in Vers 3, der Feind verfolgt meine Seele, tritt zu Boden mein Leben, lässt mich wohnen in Finsternis, gleich den Toten der Urzeit. Welche Situation war das? Keine Ahnung, aber war ziemlich schlimm. Er beschreibt es nicht genau und ich glaube, gerade in dem Psalm ist das mit Absicht. In den historischen Berichten haben wir häufig Beschreibungen, ja, König Saul hat ihn verfolgt oder Absalom wollte ihn umbringen und es könnte einer von den Situationen sein, aber wir wissen es nicht. Und ich glaube, Gott hält das manchmal mit Absicht offen, damit wir nicht darauf konzentrieren zu sagen, ich will herausfinden, was genau waren die Umstände damals. Weil er mehr daran interessiert ist, dass wir es auf unser Leben übertragen, als dass wir Archäologie betreiben. Wir sind dankbar für Archäologie und für das, was man aus der Geschichte herausfinden kann. Aber Gott möchte uns nicht nur informieren über die Vergangenheit, sondern er hat das aufschreiben lassen für unser Leben, weil er weiß, dass wir das brauchen. Und deswegen sagt er, ich war so und Davids Empfinden war, dass er gleich den Toten der Urzeit ist. Dass er sagt, ey, ich bin dem Tod so nah. Und so empfinde ich im Moment das Leben. Die Auswirkung war, dass er völlig erschöpft ist. Kannst du dich mit dem Zustand identifizieren? Und nicht nur die Jungscha-Mitarbeiter und Kinder. Vielleicht war auch deine Woche so gewesen und du sagst, ich kann nicht. Ich bin am Ende. Das ist, was David hier erlebt hat. Du fühlst dich, als ob alles herum dunkel ist und du siehst keinen Ausweg. Wenn er in Vers 4 weiterschreibt, mein Geist ermattet in mir. Ich bin völlig platt. Mein Herz ist erstarrt in meinem Innern. Dieser Ausdruck wurde gebraucht, als Israel in Gefangenschaft weggeführt wurde und über das Land. Es war erstarrt, es war verödet, vertrocknet, unbrauchbar. Er sagte, so fühle ich mich. Und das kommt von David, dem Mann nach Gottes Herzen. Der schreibt dieses hier auf und sagt, so empfinde ich im Moment mein Leben. Und ich möchte, dass wir uns das merken. Ein Kind Gottes kann sich überfordert fühlen, aber ein Kind Gottes kann dem etwas entgegensetzen. Und das Entgegensetzen ist nicht ein Leugnen, dass es so ist, sondern ein sich zu dem wenden, der mir helfen kann. Okay? David sagt hier nicht, ich habe zwar ein paar Problemchen, aber der Herr ist bei mir und wir packen das. Er sagt nicht, ich habe schon einiges durchgemacht und der Herr hat mich hindurchgetragen, ich fürchte kein Böses, der Herr ist bei mir. Das schreibt er auch an anderer Stelle. Aber an dieser Stelle sagt er, ich kann nicht. Ich bin ermattet, ich fühle mich völlig ausgelaugt. Und sicherlich hat es auch mit körperlich was zu tun, aber wir kennen das häufig, das Seelische und das Körperliche, das geht ineinander über. Er sagt, das ist im Moment mein Zustand. Und er schreibt diesen auf und Gott lässt ihn das aufschreiben. Weil Gott uns zeigen möchte, er macht das Leben nicht unbedingt leichter, aber er gibt uns seine Kraft, das Leben zu ertragen. Und das finden wir bei fast jedem Charakter in der Bibel. Und das finden wir in unserem Leben. Nur weil wir Gott kennen und an Gott glauben, wird das Leben nicht unbedingt leichter. Aber wir dürfen erleben, dass Gott bei uns ist und dass er tröstet, dass er ermutigt, dass er Gnade schenkt, dass er hindurchträgt. Und das ist, wie wir hier auch die Entwicklung bei David sehen. Weil er hat dieses und beschreibt dieses so. Und was macht er in der Situation? Vers 5, ich gedenke der Tage der Vorzeit, überlege all dein Tun. Ich sinne nach über das Werk deiner Hände. Da, wo ich am Ende bin, denke ich nicht weiter über mich und meine Situation, sondern über dich und deine Situation. Ich schaue nicht einfach auf mich und meine Schwäche, sondern auf den Herrn und seine Stärke. Ich schaue nicht auf das, was ich nicht kann, sondern auf den Allmächtigen, der alles kann. Und meine Hoffnung beruht nicht auf dem Blick in den Spiegel, sondern auf dem Blick in die Herrlichkeit. Und das ist, was er hier tut. Und er sinnt darüber nach. Klingt sehr stark nach einem anderen Psalm, den er geschrieben hat. Die meisten von euch kennen ihn. Psalm 1. Glücklich der Mann, ich überspringe jetzt den letzten Teil von Vers 1. Vers 2, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Sagt, in dieser Situation, ich denke an dich. Ich denke an dein Tun, an dein Wirken, an das, was du schon getan hast. Und bleib nicht da stehen und sage, schön und gut, aber das ist lange her. Sondern mach mir daraus bewusst, wer du bist, wie du schon gewirkt hast und ziehe daraus meine Zuversicht zu sagen, dieser Gott, das ist, wem ich vertraue. Und er steht bei mir. Und er hat auch in anderen ausweglosen Situationen schon geholfen. und er kann und will das auch bei mir tun. Er bleibt nicht bei seinen Umständen stehen, sondern er sieht auf Gott und was er tun kann. Und das führt dann dazu, Vers 6, dass er diesen Gott sucht. Vers 6, zu dir breite ich meine Hände aus. Gleich einem lechzenden Land schmachtet meine Seele nach dir. Vergleicht seine Seele mit einem vertrockneten Land. Sagt, das ist meine Zustandsbeschreibung. Aber ich strecke meine Hände aus nach dir. Nun, einige lesen das heutzutage, wir hatten schon drüber gesprochen, dass dann einige dann sagen, das ist aber gefährlich. Das klingt ja charismatisch. Was er hier aber macht, und ich glaube, das ist hilfreich in dem eigenen Verständnis davon. Es war nicht, ich strecke meine Hände aus und jetzt fühle ich mich schon wieder besser. Ja, es ist nicht so, ich suche nach einem Gefühl, sondern mein innerer Drang ist, Herr, ich brauche dich, und das drücke ich in meinen Worten aus und das drücke ich in meinem Körper aus. Ich zeige einfach, Herr, ich muss zu dir hin. Und vermutlich hat er das in der Einsamkeit geschrieben. Vermutlich war das nicht, ich will mich präsentieren vor anderen. Gott hat es inspiriert, er hat es niederschreiben lassen, aber ich glaube, es war nicht für eine große Audienz von David konzipiert. Und er sagte einfach, hier, das ist meine Haltung, das ist, wie ich mich im Moment fühle, und ich weiß, der Einzige, der mir helfen kann, ist der Herr. Und deswegen strecke ich mich aus und ich trachte nach ihm, ich brauche ihn und ich zeige das in meinem Leben. Und die Lösung, die er uns hier beschreibt, ist nicht zu fliehen oder Urlaub zu nehmen. Manchmal mag das die richtige Entscheidung sein, aber was er hier beschreibt ist, er naht sich dem Herrn. Was tust du, wenn dir das Leben zu viel wird? Reißt du dich zusammen und sagst, das muss gehen. Andere schaffen das irgendwie auch. Ich muss mich nur mehr anstrengen. Ich muss mehr arbeiten. Ich muss mehr investieren. Und irgendwie, keine Ahnung wie, aber irgendwie wird das schon was werden. Oder klagst du deine Not? Sagst, bei mir ist es so schlimm. Es ist furchtbar. Es ist unerträglich. Es ist einfach so. Oder richtest du den Blick auf und sagst, Herr, du kennst meinen Zustand und vielleicht kann ich es nicht so ausdrücken, wie David das gemacht hat. Vielleicht lese ich das einfach und sage, ja, das bin ich auch. Aber in dem Ganzen fängt er an mit einer ehrlichen Zustandsbeschreibung. Er bringt dem Herrn seine Not und sagt, die sind dabei, mich umzubringen. Ich bin völlig am Ende, ich weiß nicht mehr wohin. Aber ich weiß trotzdem, zu wem ich kommen kann. Und dafür brauche ich nicht einen bestimmten Ort, dafür brauche ich das Gebet. Und da in diesem kann ich dem Herrn nahen. Und das ist, was er mir eröffnet. Leiden muss nicht bedeuten, dass du etwas verkehrt gemacht hast. In Hebräer 5 sagt es über unseren Herrn, Jesus hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod retten kann, und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden und lernte, obwohl er Sohn war, Sohn Gottes war, an allem, was er litt, den Gehorsam. Und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Sagt, nicht nur David, sondern Jesus Christus selbst hat mit starkem Geschrei und Tränen dem Herrn seine Anliegen dargebracht. Und dann heißt es, der ihn aus dem Tod retten kann. Du sagst, schön und gut, aber hat er nicht getan. Oder? Er hat ihn nicht vor dem Tod bewahrt. Er hat ihn von den Toten auferweckt und hat dadurch uns ist er Urheber ewigen Heils geworden. Und er sagte, selbst darin hat sich Gottes Plan erfüllt. Und Gott möchte uns das in seinem Wort anbieten und uns helfen, dass wir verstehen, manchmal sind dort schwierige Umstände, sind dort Leiden. Und manchmal kann ich das nicht alles erklären. Aber die Welt erklärt sich auch nicht, wenn ich nur an mich denke. Warum heute in der Welt passiert, was passiert, wenn diese Welt nur für mich existieren würde, würde ich sagen, naja, das macht keinen Sinn. Warum führen die in dem Land Krieg? Warum gibt es dort eine Epidemie? Warum gibt es dort ein Grubenunglück? Warum gibt es dort eine Überschwemmung? Warum ist es dort so heiß, dort so kalt? Nicht für mich. Aber wenn ich verstehe zu sagen, Gott hat einen Plan und dieser Plan beinhaltet mich, aber er dreht sich nicht um mich, sondern Gott erreicht sein Ziel und erreicht sein Ziel auch durch David. Und David hat in seiner Zeit dem Herrn gedient. David ist schon 3000 Jahre tot. Und das Leben geht weiter auch ohne David. Und wenn der Herr nicht vorher wiederkommt, geht das Leben auch weiter ohne dich und ohne mich. Weil Gott nicht abhängig ist von uns, aber wir sind abhängig von ihm. Und wenn wir dieses sehen, zu sagen, Gott, ich verstehe nicht alles, aber ich weiß, dass du das zusammen organisierst und dass du nicht aus dem Konzept kommst, nur weil etwas nicht genauso läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Das erste Lied in dem Blog, was Daniel ausgesucht hatte, wo er gesagt hatte, was war es, 1641 oder so, war es geschrieben. Okay, wer sind hier unsere Geschichtsexperten? Was ist zu dem Zeitpunkt gewesen? Ja, genau. Das ist in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Was war es? Also mindestens die Hälfte der Bevölkerung Deutschlands ist gestorben in den 30 Jahren. An Krieg, an Mangelernährung und allen möglichen Sachen. Kann man dann so ein Lied schreiben? Ich würde fast sagen, nur dann. Weil es war nicht einfach so, hey, lass uns Gottesdienst feiern. Lass uns einfach Gott loben und so tun, als wäre alles super um uns herum. Sondern sie schreiben das aus den Umständen heraus. Und die Psalmen machen das Gleiche. Sie schreiben aus den Umständen heraus und sagen, nee, es ist nicht alles gut, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Aber da ist einer, er ist gut. Und er wird alles mitwirken lassen zum Besten denen, die Gott lieben, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und ich darf auf ihn vertrauen. Und ich darf ihm das anbefehlen. Und das ist, was David hier tut. Er beginnt mit, Herr, höre, merke, erhöre, aufgrund deiner Gerechtigkeit, nicht wegen mir, weil ich bin auch schuldig, wie alle anderen auch. Hier ist meine Not. Ich werde verfolgt. Ich weiß nicht, wie lange ich das überlebe. Ich bin völlig am Ende. Aber ich denke an dich. Und ich nehme das in Anspruch und ich strecke mich aus zu dir und ich hoffe und erwarte und flehe, dass du eingreifst. Und darum bittet er dann nochmal konkret. Und einige haben da vielleicht am Ende von Vers 6 Ausdruck Selah, andere haben so zwei Striche runter, andere haben das anders markiert. Wir wissen nicht ganz genau, was es bedeutet, aber jetzt kommt die zweite Strophe. Ja? Vers 7. Schnell, erhöre mich, Herr. Es verschmachtet mein Geist, verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Sonst bin ich denen gleich, die in die Grube hinabfahren. Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich vertraue auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn zu dir erhebe ich meine Seele. Rette mich, Herr, von meinen Feinden. Zu dir nehme ich meine Zuflucht. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist leite mich in ebenes Land. Um deines Namens willen, Herr, belebe mich. In deiner Gerechtigkeit führe meine Seele aus der Not. In deiner Gnade vernichte meine Feinde und alle Bedränger meiner Seele lass umkommen, denn ich bin dein Knecht. Er wendet sich wieder dran, er beginnt wieder schnell, erhöre mich, Herr. Und wir dürfen das tun, bitte Gott einzugreifen. Und er bittet zügig einzugreifen und seine Bitte zu erhören, zu antworten. Wieder, wir wissen nicht genau, auf welche Situation David sich konkret bezieht, aber er hatte eine Reihe an solchen Umständen, die wir von den historischen Berichten kennen. Und die Umstände waren dramatisch genug, dass David sich sicher war, wenn Gott nicht schnell eingreift, dann wird er, Ende Vers 7, in die Grube hinabfahren. Wird er sterben, wird er umkommen. Aber was er mehr als alles braucht und worin er dann seine Bitte äußert, ist: Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Seine erste Bitte hier ist nicht: und nimm alle Gefahren von mir weg, sondern: Herr, in all diesem wende du dich nicht ab. Ich kann alles durchstehen, solange du bei mir bist. Ich brauche dich. Kann jemals Gott nicht da sein? Nein, er ist allgegenwärtig. Aber wir können manchmal den Blick darauf verlieren und denken, er ist nicht da. Und deswegen zu sagen, ich brauche dieses, ich brauche diesen Blick, ich brauche diese Erinnerung und darf bitten, Herr, wende dich nicht ab, schau auf die Situation. Nicht, weil ich dich informieren muss, sondern weil ich wissen muss, dass du da bist. Weil ich wissen muss, dass du dich kümmerst, dass ich hier nicht alleine bin. Und der Psalmist bittet, von Gott zu hören und Führung zu bekommen. Denn gerade in der Not brauchen wir Gottes Stimme. Er sagt, Vers 8, lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich vertraue auf dir. Tue mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn zu dir erhebe ich meine Seele. Gerade in diesen Umständen brauchen wir Gottes Wort, denn wir müssen mehr auf Gott hören als auf unsere Gefühle. David hatte das schon erwähnt, zu sagen, ich bin platt. Ich weiß nicht weiter, aber ich darf nicht einfach nur auf meine Gefühle hören, sondern ich muss diese abstimmen, diese vergleichen mit Gottes Wort. Meine Gefühle sind Schwankungen ausgesetzt, aber du bist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn ich ein Fundament haben will, das nicht Schwankungen unterliegt, dann brauche ich dein Wort. Dann brauche ich die Zusagen, sagen, das ist, was Gott zugesagt hat. Das ist, was du verheißen hast. So wirst du sein. Und ich verlasse mich darauf. Das ist, was David hier tut und was er uns hier auch empfehlen kann. Wenn ich nur auf die, gerade in solchen Situationen, wenn ich auf die Gefühle höre, also ich tippe mal, wenn der eine oder andere heute Morgen von euch mehr auf das Gefühl geachtet hätte, dann wärst du vielleicht nicht hier. Es ist mir zu heiß, ich bin zu müde, es ist zu anstrengend. Aber er sagte, was sagt Gottes Wort? Lasst uns nicht auslassen, die Versammlung miteinander. Hat es als Gesetz gemacht zu sagen, ja, ich liege zwar im Krankenhaus, aber irgendjemand wird schon mit dem Rollstuhl kommen und mich abholen. Nein, natürlich gibt es auch Ausnahmen. Aber treffen wir unsere Entscheidung mehr basierend auf, ich fühle mich danach. Oder Gott, du sagst. Und viel sicherer ist, Gott zu vertrauen in dem, was er sagt. Und das ist, was er hier sagt. Lass mich das hören. Ich vertraue auf dich. Aber auch, immer noch Vers 8, tu mir kund den Weg, den ich gehen soll. lass es mich wissen, aber auch wissen, nicht nur, was du tun wirst, sondern auch, was ich jetzt machen soll, den Weg, den ich gehen soll. Sage mir, wie ich jetzt mit dieser Situation umgehen soll. Hilf mir dabei. Nochmal kurz zurückgehen auf den ersten Teil. Lass mich hören, deine Gnade. Weil das ist genau, was den Unterschied macht. Was uns von denen unterscheidet, die verloren gehen, ist Gottes Gnade. In Epheser 2, viele von euch kennen diesen Vers, heißt es, denn aus Gnade seid ihr gerettet, aus Glauben, dass nicht aus euch Gottes Gabe ist, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Das ist, was den Unterschied macht. Und David bittet hier und sagt, Herr, lass mich hören, deine Gnade. Lass mich von dir hören, was du mir sagen möchtest. Ich weiß, du bist nicht verpflichtet, du musst nicht, aber ich brauche dich. Und so bitte ich, so flehe ich, rede zu mir, sprich zu mir. Nun, David hat es im Alten Testament geschrieben, der hatte noch nicht alles, was wir haben. Wir wissen nicht, ob er es zur Zeit des geschrieben hat, als er schon König war oder bevor er König war. Wenn er es geschrieben hat, als er König war, dann nach dem Gesetz musste er seine Kopie von Gottes Wort haben. Ja? Und das heißt auch, wenn ich sage, wenn ich das jetzt übertrage und sage, Herr, lass mich hören, deine Gnade, dann kann ich nicht bitten, Herr, lass mich hören, deine Gnade, ich muss schnell zur Arbeit. Und er sagt, naja, dann hör auch zu. Ja, wenn wir Gott bitten und sagen, oder wenn ich zu dir komme und sage, ich habe da im Haus dieses Problem und alle, die mich kennen, wissen, ich bin absolut kein Handwerker. Also ich komme zu dir, du weißt, auch wenn du wenig weißt, du weißt mehr Bescheid als ich. Und ich komme und sage, kannst du mir helfen? Und du sagst, ja, hatte ich schon mal, lass mich es dir erklären. Ich sage, nee, Erklärung will ich nicht. Warte mal, du wolltest doch Hilfe haben. Dann bleib stehen und hör zu. Häufig wir sagen, Gott, ich brauche deine Hilfe. Und wir gehen und hören nicht zu. Wir schlagen gar nicht auf. Wir geben ihm gar nicht die Gelegenheit zu reden. Aber er bittet hier und sagte, lass mich hören, deine Gnade. Dabei gilt das Angebot der Gnade allen. Aber die Annahme der Gnade ist entscheidend. Er sagt hier in Vers 8, denn ich vertraue auf dich. Ja, sag das, weil ich setze mein Vertrauen darauf. Und dann, was ich schon gesagt habe, tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn zu dir erhebe ich meine Seele. Der Weg aus der Niedergeschlagenheit ist der Aufblick zu Gott. Er sagt, hier bin ich drin, Herr, zu dir erhebe ich meine Seele. Ich blicke auf, ich schaue zu dir. Ich bleibe nicht in dem gefangen, in dem, was um mich herum gerade passiert oder was in mir drin gerade los ist, sondern ich schaue auf zu dir. Ich erhebe meine Seele zu dem Herrn. Heißt das, naja, egal was die Probleme sind, einfach vertraue Gott und alles gut. Vertrauen auf Gott ist nicht alles, aber ist aller Weisheit Anfang. Wenn du mit aufgeschlagen hast in dem Psalm, im Psalm 111, dort heißt es im letzten Vers, Psalm 111, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Eine gute Einsicht für alle, die sie ausüben. Sein Ruhm besteht ewig. Ja, also es ist nicht einfach nur so, okay, ich vertraue jetzt Gott und dann wird alles schon werden. Er hatte hier gesagt in Psalm 143, 8, was wir gelesen haben, tu mir kund den Weg, den ich gehen soll. Denn ich erhebe meine Seele zu dir. Also ich schaue zu dir und höre auf das, was du mir sagen möchtest und dann will ich dieses auch tun. Der Ausweg ist also nicht, sich etwas einzureden oder die Umstände schön zu reden, sondern Gott reden zu lassen. Was ist der Unterschied zwischen einem Märchenprinzen und Jesus Christus, dem Sohn Gottes? Viele würden sagen, nicht viel. Weil viele in unserer Gesellschaft würden sagen, das ist beides Wunschdenken. Der Unterschied ist genau dieses, dass es bei Jesus Christus kein Wunschdenken ist, sondern dass es historische Berichte gibt. Er hat gelebt und das ist unabstreitbar. Selbst Leute, die überhaupt nicht glauben, wenn sie irgendeine historische Realität haben, würden sie nicht abstreiten, dass Jesus Christus gelebt hat, dass er am Kreuz gestorben ist und dass es zumindest Berichte seiner Auferstehung gab und dass Menschen und die ganze religiöse Ausrichtung des Römischen Reiches sich innerhalb von 300 Jahren verändert hat, wegen dieser Leute. Das findest du in keinem Märchen. Da findest du schöne Geschichten und die hören auf und sagen, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie nur heute. Und du schaust dich um und sagst, die kenne ich aber nicht. Die gibt es nicht. Gott erzählt uns keine Märchen, sondern er greift ein in unser Leben. Und wir dürfen ihm vertrauen, weil es eine Realität dazu gibt. Ich habe mir einige Dokumentationen angeschaut darüber, was der Glaube bringt. Und dann haben sie alle möglichen Glaubensrichtungen dargelegt und gesagt, ja, ich habe das gefühlt und ich habe das erlebt. Und ihre Aussage war quasi, das ist doch alles das Gleiche. Der Glaube an sich, ja, psychologisch, der bewirkt was. Aber nur wenn der wahr ist, bewirkt es auch wirklich eine Veränderung. Wir kennen das von den Medikamenten. Ich weiß, wir haben einige, die im Gesundheitsbereich arbeiten. Und wenn sie ein neues Medikament testen, dann machen sie es ja immer so, dass sie dieses Medikament ausgeben und dann andere Medikamente, die dann einfach nur Tabletten mit Zucker sind, die einfach als Vergleichswert da sind. Und manchmal, wenn du, wie heißen diese Dinger noch? Placebo, wenn du diese hast, dann fühlen sich einige Leute besser. Weil sie dieses genommen haben und gedacht haben, es kann ja sein, dass ich jetzt gerade das gute Medikament bekommen habe und allein diese Hoffnung, es könnte wirken, wirkt etwas. Aber wenn jemand wirklich krank ist, dann hilft kein Zucker. Glaube allein kann diese Hoffnung erzeugen und einige fühlen sich besser und sagen, oh ja, da gibt es irgendwie eine Hoffnung, dass ich den Verstorbenen doch nochmal wiedersehe. Oder dass Gott dieses oder jenes für mich tut. Die Frage ist, kommt was bei raus? Ist es nur ein Placebo oder ist es wirklich ein Medikament, das hilft? Und unser Glaube ist nicht beruhend auf, naja, irgendwie irgendein Gott könnte irgendwie mal helfen, sondern dieser Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden, ist auf diese Erde gekommen, ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben, damit jeder, der sein Vertrauen in ihn setzt, nicht in ein Placebo, nicht in Heilige, nicht in irgendwelche Lehren, nicht in irgendwelche Bücher, nicht in irgendwelche Gemeinden, nicht in irgendwelche Taufen, nicht in irgendwelche Mitgliedschaften, sondern in Jesus Christus setzt. Er sagt, da ist die Wirksamkeit des Medikamentes. Dort ist das Heil. Und ihm vertrauen wir. Ihm vertrauen wir für das ewige Leben und ihm vertrauen wir für das tägliche Leben. Ihm vertrauen wir, dass er bei mir ist, hier und jetzt, und dass er trösten kann, dass er eingreifen kann, dass er Veränderung bewirken kann. Unsere Geborgenheit kommt nicht aus der Abwesenheit von der Gefahren, sondern von der Anwesenheit Gottes. David, Veränderung in ihm war nicht, plötzlich waren alle Feinde weg, sondern plötzlich bin ich mir bewusst, die Feinde sind immer noch genau da, wo sie vorher waren. Aber ich bin nicht alleine. Gott ist bei mir und er schützt mich und er lässt nicht mehr zu, als er weiß, dass ich ertragen kann. Er ist bei mir und ich vertraue auf ihn. Und ich sehe vielleicht noch nicht, wie das ausgeht, aber ich sehe auf ihn und kann ihm vertrauen. Dazu müssen wir bereit sein, auf ihn zu blicken, auf ihn zu hören und dann das auch zu tun. Vers 10. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist leite mich in ebenes Land. Ja. Wenn wir hier Gott bitten und sagen, Gott, greife du ein und er zu uns redet, dass wir das dann auch umsetzen. Wir stehen nicht über Gottes Wort, sondern unter seiner Autorität. Das ist Vertrauen, das ist Glaube. Und das ist ganz wichtig, um gerade auch den letzten Vers zu verstehen, Vers 12, weil damit tun sich einige schwer und sagen, oder ich lese ihn nochmal, in deiner Gnade vernichte meine Feinde und alle Bedränger meiner Seele lass umkommen, denn ich bin dein Knecht. Wie sollen wir das verstehen, gerade auch, wenn Jesus doch gelehrt hat, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Was tut David hier? Ja, er bittet um das Gericht für seine Feinde, aber da ist schon das entscheidende Wort drin. Er bittet darum. Er nimmt es nicht in seine eigene Hand, sondern überlässt Gott das Wirken. Und er fordert auch keine persönliche Rache, sondern Gottes Gericht über die Feinde. Und nicht nur, die Leute mag ich nicht, sondern, denn ich bin dein Knecht, also die Feinde Gottes. Und so bittet er dann auch den Vers vorher, in Vers 11, um deines Namens willen, Herr, belebe mich, in deiner Gerechtigkeit führe meine Seele aus der Not. Sagt der Herr, schaue auf die Situation, du siehst, was auch sie tun. Und er bittet für beide. Hast du das gemerkt? Er sagt, Herr, belebe mich, ich brauche das, und wirke du in ihnen, und ich überlasse dir das, was du damit tust. Oder so formuliert, Gott muss nicht nur an den Feinden wirken, sondern auch an uns. Er sagt nicht nur, Herr, bestrafe, zerstöre, vernichte meine Feinde, sondern auch, Herr, lehre mich, schau auf mich. Weil die Veränderung findet nicht dadurch statt, dass alles andere sich ändert, sondern Gott möchte Veränderung in uns bewirken, dass wir mit diesen Umständen anders umgehen. Und der Psalm endet dort und beschreibt uns nicht, was passiert ist. Was hat sich geändert? Die Umstände sind immer noch die gleichen, aber David ist nicht mehr der gleiche. Es gibt einige Psalmen, da ruft er und sagt, Herr, ich rufe dich an in der Not und du erhörtest mich und du führtest mich aus der Grube und ich preise deinen Namen. Die hat er dann geschrieben, nachdem der Ausweg da ist, nachdem er gerettet war. Dieser Psalm ist anders. Diesen schreibt er, bevor er weiß, wie es ausgeht. Diesen schreibt er noch in der Not. Aber er hat das Vertrauen darauf zu sagen, Gott, ich habe es dir gesagt und ich schreibe das auf und du gebrauchst es, weil ich dir vertrauen kann, nicht erst, wenn ich die Lösung sehen kann, sondern wenn ich auf dich blicken kann. Das Gebet nimmt nicht unsere Probleme weg, aber das Gebet fügt Gottes Ausweg hinzu. David fleht hier diesen Psalm und er bittet dieses und soweit wir wissen, war es nicht, ich habe gebetet und die Feinde haben sich in Luft aufgelöst. Wir lesen bei Davids Leben auch nicht irgendwelche direkt übernatürlichen Eingriffe. Ja, selbst bei dem bekanntesten, dem Kampf zwischen David und Goliath, ist es nicht plötzlich viel Feuer vom Himmel und Goliath war erschlagen. Und es war ein Kampf. Ja, Gott hat geholfen, aber es war jetzt, das ist, was ich meine, nicht direkt übernatürlich. Und was sich geändert hat, war seine Perspektive. Ohne Gott blicken wir nur auf uns und unsere Probleme. Mit Gott behalten wir die Hoffnung im Blick. Und das sollen wir auch für uns sehen. Und wenn wir dann auch ins Neue Testament denken und an Jesu Verheißung, Jesus hat nicht versprochen, dass es keinen Widerstand gibt. Er hat versprochen, dass er wiederkommt. Und unsere Hoffnung ist nicht zu sagen, wenn ich genug in die Gemeinde gehe, wenn ich diese Woche jeden Tag meine stille Zeit habe, wenn ich genug bete, dann wird mein Leben problemlos gleiten. Jesus hat das nicht versprochen. Aber er hat versprochen, dass er wiederkommt und dass er uns zu sich holen wird. Darin ist die Hoffnung, die er uns gegeben hat. Nimmst du das für dich in Anspruch? In Kriegszeiten haben Kriegsgefangene dann häufig die Hoffnung, wir sind zwar jetzt gefangen, aber irgendwann hoffe ich, dass unser Land zurückkommt und uns hier befreit. Wir hoffen nicht auf eine militärische Befreiung, sondern auf die Befreiung von dieser Welt durch den Schutz des Allmächtigen. Und wenn wir die anderen historischen Berichte von David lesen, können wir daraus entnehmen, Gott hat auch dieses Gebet erhört und hat ihn gerettet. Wieder auf uns bezogen, die Bibel verrät uns nicht, wie deine und wie meine Situation ausgeht, aber sie zeigt uns, wie man mit einer solchen Situation umgeht. Gott hat dieses von David nicht aufgeschrieben, um zu sagen, egal was deine Feinde, egal was deine Not ist, egal was der Widerstand ist, egal was für Probleme du hast, es wird sich schon irgendwie auflösen. Sondern er schreibt uns dieses hier und verrät uns gar nicht den Ausgang, um zu sagen, pass auf, wir wissen nicht, wie es immer ausgeht, aber wir dürfen wissen, wie wir damit umgehen können und sagen können, Herr, du kennst uns. Und ich darf, genau wie David, sagen, Herr, hier ist meine Not, ich tue sie dir kund. Ich weiß nicht, was du machen wirst, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann, ich weiß, dass ich dich brauche. Und ich flehe zu dir und ich vertraue darauf und ich bitte, Herr, greife du ein, kümmere dich auch um die Feinde, aber zeige auch mir, wie soll ich jetzt umgehen, wie soll ich reagieren, was möchtest du, dass ich tue? Klage dem Herrn deine Not und vertraue dem Herrn für den Ausgang. Ist das nicht zu simpel? Wenn du in einer großen Not steckst, dann ist das vermutlich alles, was du tun kannst. Und manchmal ist das nicht alles, weil Gott uns dann den nächsten Schritt zeigt. Aber es ist der Anfang von aller Weisheit. Zu sagen, Herr, wenn ich nicht weiter weiß, wenn ich überfordert bin, wenn die Situation mich überwältigt, meistens löse ich sie nicht, indem ich die Situation noch mehr anstarre, sondern indem ich aufschaue. Na Gott, boah, gut, dass ich nicht die Lösung finden muss, sondern dass du die Lösung bist. Und ich komme zu dir und ich bekenne, ich brauche dich. Ich bekenne, ich habe nicht die Kraft in mir. Ich habe nicht die Liebe in mir. Ich habe nicht die Freude in mir. Ich habe nicht den Frieden in mir. Ich habe nicht die Langmut in mir. Ich habe nicht die Sanftmut in mir. Das kannst nur du. Aber du kannst es sogar in mir. Ich brauche dich. So hat David gebetet und so kannst du beten. Sagen, Herr, ich flehe dich an. Ich brauche dich. Nicht, weil ich so gut bin, lass mich hören, deine Gnade. Ich hoffe, du hast seine Gnade heute Morgen gehört. Und ich bitte mit der Schrift, nimm sie in Anspruch. Wenn du noch nie seine Vergebung in Anspruch genommen hast für unsere Schuld vor Gott, dann seine Gnade ist da, aber du musst sie annehmen. Wenn du sagst, ich habe so eine Not und kein Mensch weiß davon, bring sie heute deinem Herrn. Wir werden jetzt noch ein Lied singen, und Gott die Ehre geben und unseren Blick auf ihn richten. Wenn du sagst, ich habe da ein Anliegen und ich muss das einfach dem Herrn bringen, kannst gerne nach vorne kommen. Ich werde auch hier vorne sein. Du kannst alleine beten, du kannst auf deinem Platz beten. Aber wenn du sagst, ich brauche mit Gebet, ich schalte das Mikrofon aus, wir können gerne dafür beten. Aber gehe nicht, wie du gekommen bist. Lass seine Hilfe nicht einfach da vorbeigehen und sagen, ja, klang gut. Aber ändert nichts. Gott ändert und er verändert uns, wenn wir es in Anspruch nehmen. Himmlischer Vater, Danke für diesen Bericht von David. Danke, dass er den schon geschrieben hat, bevor er wusste, wie es ausgeht. Denn häufig wissen wir nicht, wie es ausgeht. Wir wissen nicht, wie unser Leben weitergeht. Wir wissen nicht, was alles noch kommt. Aber wir vertrauen darauf, wer kommt. Und dass du kommst und uns zu dir holst. Und ich bitte, Herr, wenn jemand hier ist und diese Zuversicht nicht hat, weil sie dich nicht wirklich kennen, dass sie das nicht länger aufschieben, dass sie nicht sagen, naja, vielleicht irgendwann mal, sondern entscheiden zu sagen, ja, ich brauche dich. Und Herr, du kennst unsere aller Not, du kennst, wie wir uns auch damit fühlen. Und vielleicht ist der eine oder andere oder eine ganze Reihe heute Morgen hier und sagt, hey, David, kann ich voll nachvollziehen. So ausgelaugt und platt, so fühle ich mich auch. Aber Herr, lass uns heute aufblicken zu dir. Lass uns nicht stehen bleiben bei unserer Not, bei unserem Leid, bei unseren Schmerzen, sondern aufblicken zu dem, der mit Schmerzen vertraut ist und der durch seinen Tod für uns die Versöhnung erkauft hat. Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen dich für die Ewigkeit und wir brauchen dich fürs tägliche Leben. Wirke du, hilf uns, tröste du und erhöre du unser Gebet. In Jesu Namen. Amen.